Wir haben in diesem wunderschönen Lied gerade gehört, den Blick hinzuwerfen zu dem Lamm, das um unserer Missetaten willen den Tod erlitt. Dieses Lamm, Christus der Herr. Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aufschlagen, in Johannes 1, Vers 29. Und zwar die zweite Hälfte des Verses. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Ein grandioses, ein gewaltiges Wort. Siehe das Lamm Gottes. Dieser Ausruf hier stammt von Johannes, dem Wegbereiter Jesu, den Wegbereiter des Lammes. Zu jener Zeit des Ausrufes freilich stand das Werk der Befreiung, das Werk der Erlösung durch das Opfer Jesu noch bevor. Über viele Jahrhunderte war das Opferblut der Tiere in das Allerheiligste gebracht worden. Millionen von Tiere, Millionen von Schafen und Ziegen und Kälbern mussten das Leben lassen. Aber all dieses viele einstmals vergossene Blut konnte nicht eine einzige Sünde der Menschen hinwegnehmen. Denn unmöglich steht in Hebräer 10, Vers 4. Denn unmöglich kann Blut von Böcken und Stieren Sünden hinwegnehmen. Damit wird etwas offenbar. Da wird gezeigt, dass die Sünden des Alten Testaments allein nur aufgespeichert, wir könnten auch sagen, angesammelt wurden. Wie lange denn? Bis der Zeitpunkt, bis drückt einen Augenblick aus, bis das von Gott gegebene Opfer das Blut gab. Die Blutskraft des Blutes Jesu konnte aber nur an den Sünden der Menschen wirksam werden. Soweit die Sünden in der jeweiligen Haushaltung unter den Willen Gottes gestellt waren. Das heißt, in der Gesetzeszeit nur dort, wo bereits Tierblut eine Stundung von Sünden vorlag. Von dieser Bemerkung her ruft darum der Psalmist aus, von den Söhnen Korahs, beispielsweise in Psalm 85, Vers 2b, alle ihre Sünde hast du zugedeckt. Die Glückseligkeit ruft aber auch der König David aus in Psalm 32, Vers 1. Glückselig der, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Verstehen wir, durch Vergebung Gottes kam damals Bedeckung über die Sünde. Aber die Sünden waren immer noch da. Sie lagen unter der Decke. Sie waren durch Tierblut nur auf Zeit zugedeckt. Sowohl vor Gott gegenwärtig als noch im Gewissen oder auch im Gewissen der Israeliten wirklich nur zugedeckt. Das war Wirkung von Tierblut in Verbindung mit Gottes Gnade. Aber unter dieser Decke, da schlummerte der ganze Brei der Sünde, der uns mit der ewigen Verdammnis verband. Darum erkennt der Wegbereiter Johannes sofort den Christus und die Wegnahme der Sünden, die mit ihm, dem Christus, verbunden war. Er erkennt sofort, jetzt kommt der Christus. Jetzt kommt das, was unter der Decke noch war, hinweg. Wir können das sehr gut verstehen. Es gibt große Unterschiede. Nichts gegen die Schwestern. Ich nehme das nur zum Beispiel. Dass Haushalte recht unterschiedlich geführt werden. Es ist ein Unterschied, ob mit dem Besen das Zimmer zusammengefegt wird, um es dann unter den Teppich zu schieben, oder ob die Dinge hinaus in die Mülltonne getragen werden. Das ist sehr wohl ein Unterschied. Und ich glaube, dass auch wir diesen Unterschied kennen, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass dieses Blut des Alten Testaments, die Schuld des Alten Testaments durch Tierblut unter der Decke lagen, unter der Decke, die auch zugleich vor den Angesichtern Israels bestand. Da lag Sünde dahinter. Darum konnten sie der Sünde wegen Gott nicht gehorchen, Gott nicht sehen als den Wahrhaftigen und Heiligen. Die Decke war es, dass man in der Zeit des Alten Testaments keinen Zugang zum Allerheiligsten hatte. So erkennen wir nun hier in Johannes, der uns den Christus offenbart, nämlich dass durch seinen Tod, den Tod Jesu, die Decke, jawohl, der Vorhang von oben herab zerrissen wurde, Eingang und Zugang zu finden zum Allerheiligsten durch das Blut Jesu. Hat nun der Herr Jesus, als er dort am Kreuz von Golgatha starb, die Sünden aller Menschen im Voraus getragen. Das wäre jetzt die Frage. Wir kommen hier zu einer Sache, die auch Anlass dafür ist, dass ich heute über diese Dinge etwas sagen darf. Vor noch nicht langer Zeit kam ein lieber Bruder unserer Gemeinde und brachte eine geistliche Neuigkeit mit. Er sagte mir, dass der Herr Jesus niemals die Welt lieb gehabt habe, sondern nur die, die sich retten ließen. Und ich musste ihm widerstehen als eine nicht von Gott gegebene Lehre. Seine Beweisführung sollte die sein, dass in den späteren Aussagen des Wortes nur von den in der Beziehung der Liebe Gottes nur noch von Kindern des Lichts geredet sei. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir unter Gläubigen draußen rum irgendwelche Dinge hören. Die mögen sehr fromm, die mögen auch sehr heilig klingen, darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, ob es wahr ist. Und diesen Wahrheitsgehalt ermangelte diese Aussage, und deshalb möchte ich heute hier einiges, nur einiges, das ist nicht erschöpft, einiges als Beweisführung sagen, dass das nicht stimmt. Und wir uns distanzieren wollen. Ich bin mit dieser Irrauffassung vor Jahren schon zusammengekommen. Die Bibel, Gottes Wort, unterscheidet wesenhaft A. zwischen dem Tod des Herrn als das Werk der Sühnung, die Bibel lehrt für alle. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir da nicht richtig hinhören, geraten wir daneben. Das ist, Geschwister, wie dann, wenn wir im Alpengebiet eine Hochtour machen. Da kann es sein, dass der Weg nur noch dieser Grat oben, der zu begehen ist, nur noch 60 Zentimeter breit ist. Manchmal ist er auch noch schmäler. Uns wurde vor diesen Wanderungen gesagt, ihr dürft nicht dort runter gucken, da geht's nur 900 Meter runter. Das heißt, wir müssen auf den Weg schauen. Das ist das Problem der heutigen Kinder Gottes, die Probleme haben. Die gucken daneben und nicht auf das Ziel des Weges, bei dem Christus der Herr sagt, ich bin der Weg. Und deshalb, wer daneben guckt, denn der Satz geht weiter, und die Wahrheit und das Leben, wer daneben guckt, liegt außerhalb der Wahrheit. Wir haben uns aber in der Wahrheit zu bewegen. Aber unser Ziel ist Christus. Und davon können wir nicht ablassen, auch nicht einen Millimeter. Das sollte aber nicht Anlass sein, um neue Lehren aufzustellen. Die Bibel lehrt in sich selbst absolut und das genügt. Und das, was Gottes Wort mitteilt, reicht aus, um völlig klar in der Lehre zu sein. Zwischen dem Tod des Herrn als das Werk der Sühnung für alle und B, der Stellvertretung für jeden einzelnen Gläubigen. Diese zwei Dinge. Von der Sühnung. Von der Sühnung redet die Heilige Schrift, dass sie für die ganze Welt sei. Das steht geschrieben. Wir lesen das in 1. Johannes 2, Vers 2. Und ich hoffe, dass solche auch lesen können. Das setzen wir einfach voraus. Die Sühnung ist für die ganze Welt geschehen, sagt die Bibel. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern für die ganze Welt. Das ist grandios. Das ist ein Meilenstein in der Lehre des Evangeliums. Davon gehen wir nicht ab. Lass die anderen abgehen. Wir gehen nicht davon ab. Weiterhin sagt die Heilige Schrift, dass die Erlösung für alle da ist. Das lesen wir unter anderem auch in Römer 3, von Vers 22 bis Vers 25. Da heißt es, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden aber umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Weiterhin lesen wir, dass er für alle gestorben ist, 2. Korinther 5, Vers 14. Und weiterhin lesen wir, dass ein Mittler ist, der sich selbst als Lösegeld gab, und zwar im Blick auf alle, in der Beziehung zur Aussage von 1. Timotheus 2, Vers 5. Alles, was Erlösung, alles, was Errettung anbelangt, hat Christus, der Herr, solches geschehen lassen für alle Menschen. Wenn wir das natürlich nicht glauben, sind wir ungläubig. Das Werk der Sühnung ist seitens Gottes für alle Menschen geschehen. Sie richtet sich nach allen aus. Die Bibel kennt eigentlich nur eine einzige Person unter den Menschen, die keine Errettung, keine Erlösung empfängt. Die Bibel redet davon. Der Sohn des Verderbens. Sein Blut genügt für Gott, die Sündenfrage aller Menschen zu ordnen. Dem allumfassenden Werk der Sühnung, die Sühnung, die für alle geschehen ist, steht eine andere Seite gegenüber. Es ist die Seite des Stellvertretens für die, welche nun von dieser dargebotenen Sühnung in Christo Gebrauch machen. Oder Gebrauch gemacht haben. Von dieser zweiten, von dieser Stellvertretung spricht die Heilige Schrift nicht, dass sie für alle Menschen geschehen sei. Sie sagt nicht, dass er, unser geliebter Herr, die Sünden aller an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, sondern welcher selbst, heißt es hier, unsere, das ist der Gläubigen, Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat. 1. Petrus 2, Vers 24.
Und weiter, sagt die Schrift, er hat die Sünden vieler, aber wir müssen hier sagen, nicht aller getragen. Jesaja 53, Vers 12. Und ebenso, nachdem er, Christus, einmal geopfert ist, um vieler Sünden zu tragen. Hebräer 9, Vers 28. Aber auch bei der Einsetzung des Herrnmahles, da sagt die Heilige Schrift, dies ist mein Blut, welches für viele vergossen wird. Nach Matthäus 26, Vers 28. Hier heißt es nicht für, dieses Mal steht nicht in Verbindung mit allen Menschen, sondern die vielen, die hier genannt sind im Blick auf die Würdigkeit, versöhnt zu sein, dass solche dieses Males aufgerufen sind zu kommen. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns, nicht für alle, zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, 21. Wir müssen hier unterscheiden, was Gottes Wort sagt in der Beziehung zu allen Menschen und was er sagt in der Beziehung zu den Erretteten. Und darin unterscheidet sich seine Liebe in nichts. Lediglich in der Anwendung. Aber seine Liebe ist überall da. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 3, Christus, sagt er, ist für unsere Sünden gestorben. Er sagt, in Offenbarung 1, Vers 5 wird hinterlassen, den, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute und uns gemacht hat. Hier ist das Zweite angesprochen, nämlich das, was Christus den Seinen bedeutet. Sühnung, die für alle Menschen ist, und die Stellvertretung, die dann wirksam wird, wenn wir durch den Glauben das Heil in Christo erfassen, sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wir können nicht sagen, wie das gesagt worden ist, Gott hätte nur uns lieb. Das ist eine Lüge. Und wir können mit Lügen niemals die Wahrheit darstellen. Das gibt es nicht. Die Bibel jedenfalls verwechselt Sühnung und Stellvertretung nicht. Und wir liegen nur dann richtig, wenn wir es auch nicht verwechseln. Die Sühnung ist für alle. Die Stellvertretung ist nur für jene, die diese Sühnung am Kreuz von Golgatha in Anspruch genommen haben und allein für dessen Rechte und Verpflichtungen eintritt. Stellvertretung gibt es nur für den Einzelnen. Jeder Einzelne hat also individuell zu Christus zu kommen, mit seinen Sünden. Also merken wir uns, nur persönlich niemals redet die Bibel in der Stellvertretung als für die ganze Welt. Das tut sie nicht. Das Opfer Jesu am Kreuz, nämlich die Sühnung, die ist für die ganze Welt geschehen. Aber für die Stellvertretung gibt es keine Automation, die es aber für die Sühnung gibt. Und das unterscheiden jene nicht. Die werfen alles in einen Pott und sagen, weil die anderen nun nicht errettet sind, darf Gott sie nicht lieb gehabt haben. Und das können wir nicht bejahen, weil die Bibel das anders sagt. So bejahen wir die Schrift, dass Sühnung und Erlösung und ein Mittler für alle da ist. Die Schrift sagt nichts, dass Christus die Sünden aller trug, sondern sie sagt, dass er die Sünden vieler getragen hat in der Beziehung, nämlich des Zweiten, der Stellvertretung derer, die ihn angenommen haben. So wie er, Gott, im Alten Testament nur die Sünden derer wegnimmt, die ihre Sünden los sein wollten, das heißt, die dieses Tierblut haben opfern lassen, und nicht der anderen, die es nicht auch nach seinem Tode mit den Sünden gleichhielten. Da sagt man, der Jesus habe die Verlorenen nicht lieb. Daraufhin sagen wir, dass geschrieben steht, denn also hat Gott die Welt geliebt. Da können Sie nicht mehr raus und sagen, da wird nun geantwortet, ja, das wären die gewesen, die damals zur Zeit Jesu am Kreuz gelebt hätten. Das ist jetzt will man aus der Lüge rauskommen, weil man merkt, es wird jetzt eng. Das würde bedeuten, dass Gott diese damals lebenden Verlorenen geliebt hätte und die heute nicht mehr. Das ist komplette Irrelevanz. Das ist nicht Lehre des Wortes Gottes. Das kann ich also nur sagen. Wir wollen uns mit diesen Dingen, die da der Menschengeist erfunden hat, nicht aufnehmen in unserer Mitte. Diese Aussage stammt vom Vater der Lüge. Die Versöhnung ist nicht für alle Menschen. Das ist klar. Keine Allversöhnung. Sondern nur für jene, die die Sühnung Jesu und sein Opfer angenommen haben. Das sagt auch Paulus in Römer 5, Vers 10. Wenn wir, jetzt sind wir angesprochen, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, das langt schon. Oder auch in 2. Korinther 5, Vers 18. Alles von dem Gott, der uns mit sich versöhnt hat. Jetzt redet Paulus aus der Fülle derer, für die Christus Sühnung getan hat, nämlich für die ganze Welt, wie wir gelesen haben, nimmt er jetzt die raus, die gekommen sind mit ihren Sünden zu Christus. Dass Gott in Christo war, die Welt mit sich versöhnend. Die Welt mit sich versöhnend, also hier ist handelnde Tätigkeit zu verstehen, aber nicht die Welt versöhnt hat. Er hat nur das Werk der Versöhnung getan. Damit hat er aber nicht automatisch die ganzen Verlorenen errettet durch Versöhnung. Verstehen wir das? Das Werk Jesu am Kreuz hat zwei Seiten. Die Seite Gottes, die ist erfüllt in Christus am Kreuz. Diese Kreuzesbotschaft ist die Liebe Gottes zu allen Menschen. Also, denn also hat Gott die Welt geliebt. Das ist das. Aber die Gebrauchmachende ist hier die Annahme Jesu und seines Opfers. Wenn wir im Glauben zu ihm hinkommen, um unsere Sünden zu bekennen, dann ist er treu und gerecht. Darum finden wir in 2. Korinther 5, Vers 20 dann deshalb heute noch den Ruf, wenn die Welt durch das Kreuz schon versöhnt wäre, dann brauchten wir ja die Aufforderung gar nicht mehr. In Kolosser 1, Vers 20 wird uns ein Wort gesagt, das gerade von der Allversöhnung redet, mitgeteilt. Und wir könnten hier die Allversöhnung als eine Irrlehre nach der Großzügigkeit und die andere Seite, die hier heute angesprochen war, eine Irrlehre nach der Individualität. Das wäre eine Individualistenlehre, die allerdings nicht mit der Bibel zu tun hat. Da heißt es in Kolosser 1,20, und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Nun, diese alle könnten fassen jetzt auch wieder solche Solisten auf, die da sagen, nun ja, damit ist ja klar, dass alle versöhnt sind. Und das ist wieder die Lüge, dass man die beiden Dinge, wie hier schon eingangs erwähnt, nämlich die Sühnung und die Stellvertretung in der Annahme des Opfers, nicht auseinanderhält, wie das Neue Testament es eben tut. Den können wir nur sagen, was in Hebräer 5, Vers 9 steht, da wird ganz klar gesagt, wer die alle sind. Da wird ganz klar gesagt, wer diese alle sind. Alle, die ihm gehorchen. Das wird dort ausgedrückt. Dort heißt es aber nicht unter den allen, die ihm nicht gehorchen, sondern die ihm gehorchen. Und im nächsten Vers 21 von Kolosser 1, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod. Dieser Vers 21 löst jede Allversöhnungsgedanken auf. Jede. Denn die sagen, sie werden dann später noch versöhnt. Und in Vers 21, der gehört ja mit Vers 20 verbunden, heißt es, dass er sie schon versöhnt hat in dem Leibe. Das sind die, die ihm gehorchen, die zu Christus kommen. die sind aus der Perspektive Gottes heute schon diesem einen Leibe hinzugetan. Aber nicht die nicht glauben. Die gehören eben nicht zu diesem Leibe. Wir freuen uns, dass das Lamm Gottes gekommen ist. Wir freuen uns sehr. Johannes durfte dieses Lamm sehen. Die Liebe Gottes, dass Gott die Welt geliebt hat. Hier war ja nur Welt. Neutestamentlich Erlöste gab es ja nicht, als der Christus kam. Aber Johannes, der selbst nicht zur Gemeinde zählt, hat aber einen Blick für das Lamm und sieht nun den Christus wandeln und erkennt in ihm den Sündlosen. Und jetzt sehen wir, warum dieses Blut der Tiere nicht vermochte, uns mit der Ewigkeit zu verbinden. Weil die Tiere, die in der Persönlichkeit, ich rede jetzt in der Beziehung von Tieren und spreche sie als solche an, als von einem Individuum, was sich ja hier nicht halten lässt, gar nicht sündigen können. Die Tiere können in der Weise als Individuum in der Verantwortlichkeit nicht sündigen. Dennoch sind diese Tiere mit unter dem gleichen sündlichen Gericht wie wir. Durch die Sünde Adams, das sagt Paulus in Römer 8, von Vers 19 bis 22, dass auch die ganze Schöpfung unter dieser Schuld und Last seufzt. Und sie warten genauso auf die Befreiung, die aufs millenäische Reich hinzielen. Damit konnten also die Tiere, die mit in das Verderbnis gerissen worden sind, also sich gleich so im Tode befinden, niemals uns von der Schuld der Sünde erlösen und retten. Das war nicht drin. Und deshalb freuen wir uns, dass nun das Lamm Gottes gekommen ist. Das Sündlose. Johannes sieht, dass überhaupt jetzt kommt etwas, das nichts mit dieser Erde gemein hat. Etwas Sündloses auf dieser Erde. Und er sieht das und sagt, siehe, er sagt, seht es jetzt. Die anderen haben das aber nicht sehen können, weil sie nicht Wegbereiter des Lammes waren. Auch wir, wenn wir damals gelebt hätten, hätten das Lamm nicht sehen können in dem verachteten Christus. Nein, nein, wir hätten es nicht erkannt. Aber Johannes konnte es und vermochte es zu kennen. Und er sah noch mehr in diesem Sündlosen. Er sah das kommende Opfer. Er sah den Abschluss der alttestamentlichen Opfer der Tiere. Er sagt, welches die Sünde der Welt wegnimmt, herrliche Botschaft des Evangeliums, dass Gott es uns einfach und leicht gemacht hat. Du darfst nur bereit sein, einzugestehen, dass du ein sündiger Mensch bist. Du brauchst nur noch einzugestehen, dass du keinen Bestand vor einem heiligen Gott hast. Darum komm mit den Dingen, die uns von Gott von Natur aus trennen. Komm mit deinen Sünden zu Jesus und nimm dieses herrliche Lamm Gottes an, welches deine und meine Sünden hinwegnimmt, damit mir noch als nur die Liebe Gottes am Kreuz, sondern jetzt nun die Liebe der Gemeinschaft mit Jesus zustande kommt. Das ist etwas, das hat und konnte Gott nur offenbaren, einige Wochen später, nämlich in der Zeit, als dann zu Pfingsten der Geist, der Heilige Geist ausgegossen wurde. Seit dieser Zeit vermögen sündliche Menschen Ewigkeitsmenschen zu werden. Aus der Sünde, aus der Schuld, aus der Verdammnis. Herüber zu wechseln in die Ewigkeit. Das, was uns heute so sehr kostbar werden sollte, war, dass wir heute Christus erkennen möchten, wie Johannes es sah. Johannes, der Wegbereiter des Herrn, der nach der Aussage der Heiligen Schriften, damit er uns dienen konnte, obgleich er nicht zur Gemeinde zählt, hat er, damit er Aussagen für uns, die wir der Leib des Christus sind, machen konnte, den Heiligen Geist im Mutterleibe empfing, so steht's geschrieben. Johannes empfing den Heiligen Geist im Mutterleibe, damit er uns bedienen konnte, sonst wäre er nicht würdig gewesen. Die alttestamentlichen Propheten waren darum nicht würdig, über den Leib des Christus, das ist seine Gemeinde, zu weissagen, weil sie nicht in der Weise den Heiligen Geist empfangen hatten. Sie waren nicht gewürdigt, über uns Weissagungen zu geben. Darum finden wir im Alten Testament die Gemeinde noch als ein Geheimnis, nicht erwähnt, aber wir lesen, dass die Propheten nachsuchten und nachforschten, auf welche Zeiten die Geheimnisse, die sie sahen, aber nicht erkennen durften, hindeuteten. Und das hat sich erfüllt in der herrlichen Botschaft des Evangeliums in Christus. Jesus rettet, du musst es glauben und in diesem Glauben zu Jesus kommen. Er nimmt dich an. Er hat gesagt, dass er niemanden hinausstoße. Wir freuen uns für dieses Wort des Evangeliums, das heute noch Verlorene annimmt und in einer halben Stunde verändert, in einer Minute verändert, von einem Unglaubens, von einem Verlorenheitszustand in den Zustand des Glaubens und der Herrlichkeit Gottes. Amen.